Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Klimawandel und Baumforschung. Ein Sommer im Wald. Ein Feature von Philipp Lämmerich.
Der Wald. Für uns Deutsche ja ein Lieblingsort, ein mystischer Ort, sage ich jetzt mal ganz kitschig, ein Märchenort und gerade auch in diesen Zeiten natürlich ein Rückzugsort.
Die Rede ist von einer dramatischen Diagnose vom schlechtesten Zustand seit 30 Jahren. Gemeint ist der aktuelle Zustand des Waldes.
Aber dem Wald in Deutschland, den geht's schlecht, denn alle aktuellen Wetterprognosen deuten darauf hin, dass wir wieder einen heißen, regenarmen Sommer bekommen.
Deutsche Förster sprechen von mehr als 110.000 Hektar von Wald, die in den vergangenen Jahren durch extremes Klima bei uns vernichtet wurden.
Umweltschutzorganisationen schlagen Alarm und warnen vor einem Waldsterben 2.0.
Das, was Experten als Folgen des Klimawandels beschreiben, kann in seiner Langzeitwirkung zur ernsten Gefahr für den deutschen Wald werden.
Sie ist wieder da, die Sorge um den Wald. Nach zwei extrem trockenen Sommern 2018 und 2019 ist es um viele deutsche Wälder nicht gut bestellt. Abgestorbene Landstriche im Harz und Nordrhein-Westfalen, Waldbrände in Brandenburg, selbst Buchenwälder in Thüringen und Mischwälder in Hessen sind betroffen.
An manchen Stellen, auch in Deutschland, kann man froh sein, wenn man auch in Zukunft noch wirklich dichte, vitale Wälder überhaupt haben kann. Also da muss man sich vielleicht gar nicht so viel Gedanken machen, wie man diesen Wald noch nutzen kann oder welche Baumarten man da für eine forstwirtschaftliche Nutzung überhaupt noch pflanzen kann. Da kann man tatsächlich froh sein, wenn es überhaupt welche schaffen.
Das ist Tobias Scharnweber. Er ist Landschaftsökologe an der Universität Greifswald und beschäftigt sich mit Baumwachstum und Klimarekonstruktion. Über mehrere Monate hinweg habe ich ihn immer wieder getroffen, in Wäldern, an einem See, im Labor, und ihm die Frage gestellt, wie kann es weitergehen mit dem Wald?
Erste Exkursion, Juni 2020.
Das Wetter. In der Südhälfte wolkig mit Regen, sonst heiter bis wolkig und meist trocken, nur im Westen am Nachmittag einzelne Schauer. Höchsttemperaturen 13 bis 23 Grad.
Der Dürremonitor des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung Leipzig zeigt Trockenheit für fast das gesamte Bundesgebiet an. In tieferen Bodenschichten zeigt sich in einigen Regionen, vor allem im Osten und Süden des Landes, eine außergewöhnliche Dürre, die höchste Dürrewarnstufe.
Das Naturschutzgebiet Eldena, nur wenige Kilometer von Greifswald entfernt, im Nordosten Deutschlands. 300 Hektar oder 3 Millionen Quadratmeter Wald besitzt die Universität Greifswald hier. Seit den 1960er Jahren ist der Wald geschützt. Im April und Mai 2020 hat es hier noch weniger geregnet als im Rest von Deutschland. Der Frühling war einer der trockensten seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Und das nach zwei extrem trockenen Sommern 2018 und 2019.
Heute regnet es endlich mal, überall tropft es von den Blättern und ich denke mal, dass die Bäume das auch wirklich bitter nötig haben. Ich stehe hier mit Tobias Scharnweber, Landschaftsökologe an der Uni Greifswald. Wie ist denn Ihr erster Eindruck hier vom Wald? Wie stark sind die Folgen der letzten beiden Trockensommer zu sehen?
Ich staune eigentlich, das hätte ich so gar nicht erwartet, nach diesen beiden Trockensommern, wie vital der Wald hier wirkt dieses Jahr. Ne? Also in den Kronen ist hier eigentlich wenig zu sehen, also wenig Verlichtung. Den meisten Bäumen geht es erstaunlich gut. Aber das liegt in diesem Fall hier eben auch am Standort. Ne? Also hier sind sehr lehmige Böden, die können das Wasser gut speichern, die haben Stauwasseranschluss.
Das ist hier also nicht so richtig aussagekräftig, wenn man über Trockenheit sprechen will?
Doch, also selbst hier auf diesen Standorten, das ist ja das Erstaunliche, ne, haben wir im letzten Jahr 2019, diesem zweiten Trockenjahr, eigentlich die dramatischsten Wachstumseinbrüche der letzten 100 Jahre, das kann man so sagen. Also wenn man sich den Jahrring anschaut von 2019 bei den Buchen, dann ist es der kleinste in den letzten 100 Jahren.
Den Sommer 2018 hatten die meisten Bäume noch gut überstanden. Dank eines nassen Winters waren die Reserven aufgefüllt. Doch als es im Winter 2018-19 kaum regnete und dann der nächste Rekordsommer kam, brach das Baumwachstum ein. Seitdem ist das Waldsterben 2.0 zum geflügelten Wort geworden. Aber Wald ist nicht gleich Wald. Zum Beispiel haben Monokulturen viel mehr unter der Trockenheit der letzten beiden Jahre gelitten als Mischwälder. Nadelbäume sind tendenziell stärker betroffen als Laubbäume. Und natürlich stellt sich die Frage, wie viel Holzeinschlag das Ökosystem Wald vertragen kann.
Unser erster Stopp im Naturschutzgebiet Eldena, eine alte, knorrige Eiche. Was genau machen wir denn jetzt hier?
Wir haben diesen Bestand hier schon vor einigen Jahren mal untersucht, die Jahrringe uns angeschaut. Die ältesten Bäume sind hier so knapp 300 Jahre. Also wir können für die letzten 300 Jahre sagen, wie die Bäume hier gewachsen sind. Was uns aber fehlt, sind die letzten 3-4 Jahre, also diese extremen Trockenjahre. Darum nehmen wir von einigen Bäumen hier nochmal einen neuen Bohrkern, um eben zu dieser 300-jährigen Chronologie, die wir jetzt schon haben, die letzten aktuellen Jahre dazuzufügen.
Tobias Scharnweber blickt nicht nur auf den Wald der Gegenwart. Sein Forschungsschwerpunkt ist die Dendroökologie, also die Jahrringforschung an Bäumen. Er blickt hunderte, manchmal sogar tausende Jahre zurück und rekonstruiert die Geschichte von Bäumen und Wäldern. So kann er Aussagen treffen darüber, wie sich das Waldklima in der Vergangenheit verändert hat und wie es sich vermutlich entwickeln wird. Tobias Scharnweber holt einen sogenannten Zuwachsbohrer aus seiner Tasche. Ein langer Stahlbohrer, der innen hohl ist. Mit einem langen, T-förmigen Griff dreht er ihn in den Baum, von der Borke bis zum Kern, einen guten halben Meter.
Jetzt kommt der spannende Moment.
Genau, was ist denn jetzt der nächste Schritt?
Jetzt ist der Bohrer im Baum. 60 cm lang, steckt hoffentlich bis zur Mitte, die trifft man natürlich nicht immer. Und jetzt wird dieser Löffel oder Extraktor hier reingesteckt. Das geht in dem Fall ganz leicht. Eine halbe Umdrehung zurückgedreht, dann knackt dieser Bohrkern vorne ab. Und dann kann man ihn hier rausziehen, wie so ein chinesisches Essstäbchen. Bei dieser Eiche kann man tatsächlich auch schon mit bloßem Auge die Jahrringe erkennen. Man riecht es, ne? Es riecht so nach Gerbsäure. Mhm. Hat so einen ganz speziellen Geruch, Eichenholz. Und was man auch schön sieht, ist das Kernholz, was bis hier geht, ne? Dieser dunkle Bereich. Und dann dieser ganz dünne, 2 cm oder so dünne Splintholzbereich.
Was heißt Splintholz?
Splintholz ist eigentlich das lebende Holz. Alles, dieses Kernholz ist tot. Da passiert eigentlich gar nichts mehr und bei Eichen ist das besonders stark ausgeprägt, diese Segregierung. Eigentlich Wasser leiten und wirklich leben bei einer Eiche tun nur die letzten 2, 3, 4 Jahrringe. Also 80-90% der Wasserleitung dieses riesigen Baumes passiert über diesen schmalen, wenige Millimeter breiten Bereich.
Eine Bohrung ist eine empfindliche Verletzung für den Baum. Es dauert oft Jahre, bis das Loch im Stamm verheilt ist. Deshalb hat Scharnweber an den Nachbarbäumen ein sogenanntes Dendrometer angebracht. Ein kleiner Taststift, der minütlich und mikrometergenau den Umfang des Stammes misst. Daneben stecken noch 4 weitere Nadeln im Baum, ein Saftflussmesser. Er zeigt an, wie viel Wasser ein Baum transpiriert und wann er in Trockenstress gerät.
So, jetzt geht's hier einen Graben hinab.
Und wir kommen trockenen Fußes hindurch, was auch nicht immer so ist.
Nur wenige hundert Meter entfernt zeigt sich der Wald von einer ganz anderen Seite. Es liegt kein Totholz herum, alles wirkt sehr aufgeräumt. Auch dieses Waldstück ist Teil des Naturschutzgebietes Eldena. Der Unterschied? Hier wird Forstwirtschaft betrieben. Scharnweber hat auch hier Bäume verkabelt und will herausfinden, ob Wirtschaftswälder stärker unter Trockenheit leiden. Bereits jetzt zeichnet sich ein Unterschied ab. Je weniger menschliche Eingriffe, desto resistenter der Wald.
Das ist eine Entwicklung in der Waldökologie, die sich abzeichnet jetzt, dass man von diesem Konkurrenzdenken, also die Bäume sind in Konkurrenz im Wald, der eine verdrängt den anderen, kommt man immer mehr zu einem systemischeren Denken, wo man sieht, dass sich Baumarten auch untereinander fördern, beziehungsweise dass eigentlich man sich einen Wald gar nicht so sehr als viele Individuen von Bäumen nebeneinander her vorstellen muss, sondern als einen unterirdischen Superorganismus und die Stämme ragen so wie Finger einer Hand aus dem Boden. Also unterirdisch ist da viel mehr, ja auch gegenseitige Förderung und Verbund, Informationsaustausch, Nährstoffaustausch, Wasseraustausch vorhanden, als man bisher eigentlich angenommen hat.
Jetzt ist ja die Erkenntnis, dass es sich beim Wald um ein eigenes Ökosystem handelt, von außen betrachtet zumindest, gar nicht so besonders. Ist das so, dass da einfach wissenschaftliche Erkenntnisse gefehlt haben, damit man diese These auch untermauern konnte? Oder ist das auch sowas wie ein Paradigmenwechsel zu sagen, wir gucken uns nicht Bäume als Individuen an, als einzelne Pflanzen, sondern wir weiten den Blick und gucken auch auf das größere Ganze?
Ja, in gewisser Weise ist das ein Paradigmenwechsel.
sehr viel Forschung, die im Wald betrieben wurde, war sehr, würde ich mal sagen, ertragsorientiert. Da ging es darum, welche Baumart wächst auf welchen Standorten am besten, wann ist der beste Zeitpunkt, sie zu fällen. Das ist natürlich auch ein Unterschied, ob man jetzt viele Reihen Fichten oder Kiefern pflanzt und dann diesen Altersklassenwald in seinem Ertragsvolumen studiert, als wenn man in so einen natürlich, in Anführungszeichen, gewachsenen Wald geht und sich die Prozesse anschaut.
Zweite Exkursion. August 2020.
Der Wetterbericht, die Lage. Ein kräftiges Hoch über Nordeuropa ist in den kommenden Tagen wetterbestimmend. Dabei wird heiße Luft nach Deutschland geführt. Die Vorhersage sonnig, im Tagesverlauf lockere Wolken. In der Mitte und im Osten örtliche Hitzegewitter. Höchstwerte bei 32 bis 36, im Westen bis 38 Grad.
Laut Dürremonitor des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung Leipzig hat sich die Situation im Oberboden bis 25 cm seit Juni etwas entspannt. Im Gesamtboden bis 1,8 Meter Tiefe ist die Situation nach wie vor dramatisch. Besonders im Osten und Südwesten des Landes zeigt der Index eine außergewöhnliche Dürre an.
Heute gehen wir zwar nicht in den Wald, aber wir werden trotzdem viel über den Wald erfahren. Wir haben uns heute am Wesensee bei Brodowin in Brandenburg getroffen. Seen gibt es hier in der Region viele, aber auf den Wesensee wurden Tobias Scharnweber und seine Kollegen vor ein paar Jahren aufmerksam gemacht. Der See hat nämlich so viel Wasser verloren, dass der Pegel immer weiter gesunken ist, bis dann irgendwann alte Eichenstümpfe aus dem Wasser ragten, so wie ein ertrunkener Wald. Scharnweber hat die Stämme analysiert und dabei festgestellt, dass sie etwa 500 Jahre alt sind. Für einen Jahrringforscher, das hat mir Tobias Scharnweber vorhin verraten, ist so ein Stamm ein richtiger Lottogewinn. Altes Holz gibt es zwar oft, zum Beispiel in Kirchen, aber da weiß man eben nie genau, wo es herkommt. Und hier wurzeln die Stämme ja noch im Wasser, also man weiß ganz genau, wo es herkommt. Und wenn wir sie dann untersuchen, können wir etwas sagen über das Klima genau an diesem Ort hier vor 500 Jahren. Deswegen wollen wir heute schauen, ob wir noch mehr von diesen Stämmen finden. Dafür müssen wir aber erstmal ans Ufer kommen, denn hier ist alles ziemlich zugewuchert.
Mal gucken, wo wir hier durchkommen. Oh, ein Rebhuhn. Jetzt müssten wir hier irgendwo eigentlich rüberkommen. Kann nicht mehr weit sein. Gibt's nicht, es regnet wirklich. Ich habe auch nichts mit, irgendwie eine Regenjacke oder irgendwas. Damit habe ich nicht gerechnet.
Warum der See Wasser verliert, lässt sich nicht eindeutig feststellen. Klar ist, vor mehr als 500 Jahren, als die Bäume hier wuchsen, war der See nahezu ausgetrocknet.
Es gibt dieses sogenannte mittelalterliche Klimaoptimum, ne, das so von 1000 bis 12, 1300 datiert, mit wahrscheinlich sehr warmen, sehr trockenen Sommern, vergleichbar zu unseren heute.
In der Vergangenheit gab es Perioden, in denen es ähnlich warm gewesen sein könnte wie heute. Solche Aussagen bieten einigen Sprengstoff für die ohnehin schon überhitzte Klimadebatte. Schnell werden Forschungsergebnisse aus dem Kontext gerissen und instrumentalisiert. So erging es auch Tobias Scharnweber nach einer Publikation im vergangenen Jahr. Plötzlich hatte er Post von Leugnern des Klimawandels.
Diese Veröffentlichung hat genau solche Leute auf den Plan gerufen, so Klimaskeptiker, die mir dann E-Mails geschrieben haben. Mensch, Herr Scharnweber, toll, dass man sowas heute noch sagen kann. Und sehen Sie, es war eigentlich schon immer, hat das Klima geschwankt und es hat gar nichts mit den Menschen zu tun. Ich wurde dann tatsächlich auch eingeladen zu dubiosen Konferenzen. Ich habe auf ein paar dieser noch ein bisschen sachlichen Mails geantwortet, aber irgendwann dann gar nicht mehr darauf reagiert.
Tatsächlich geht es Scharnweber um das genaue Gegenteil. Nämlich den menschengemachten Klimawandel von heute von der natürlichen Veränderbarkeit des Klimas zu trennen. Nur mit solchen Daten können Klimaforscher abschätzen, was uns in Zukunft bevorsteht.
Das kann uns natürlich viel lehren, wenn wir wissen, wie Bäume damals gewachsen sind, wie Wälder damals aussahen, wie eben ein Wald mit solchen relativ schnellen Veränderungen oder doch solchen relativ starken Veränderungen in den Klimabedingungen klarkommen kann oder wie er sich anpassen kann.
Am Wesensee in Brandenburg kam ab dem 15. Jahrhundert das Wasser wieder zurück. Die Winter wurden kälter, die Sommer feuchter und kühler, die kleine Eiszeit. Die Eichen ertranken und ihre Stämme wurden unter der Wasseroberfläche luftdicht abgeschlossen. So sind sie erhalten geblieben.
Da vorne ist eine kleine Insel mitten im See und wir meinen, dass man da auch Baumstümpfe erkennen kann. Von hier sieht es so aus, als könnte man über eine kleine Landzunge da vorne auf diese Insel kommen. Aber wahrscheinlich wird das gar nicht so leicht, es ist nämlich ziemlich matschig.
Oh! Richtige Löcher. Oh, nee, bleib bloß da. Ich komme hier schon gar nicht mehr raus, glaube ich. Nee, bleib lieber da, also bevor wir beide wirklich feststecken. Ich muss einfach langsam ein Bein erstmal rausziehen. Ja, jetzt ist meine Hose schwarz.
Okay, also lassen wir das.
Wir lassen es lieber. Wirklich, also stell dir vor, wir stecken hier beide fest.
Okay, zur Insel haben wir es nicht geschafft. Das war wirklich zu matschig. Aber dafür hatten wir jetzt Glück hier am Ufer.
Ein Stück vom Stamm, richtig. Oh la la. Ja, ich glaube, ich hole mal meine Säge.
Ja?
Ja. Das ist hier unten noch schön erhalten. Schön. Da hat es sich doch noch gelohnt, hier mal herzugehen. Das geht viel leichter zu sägen als das Getrocknete. Ein bisschen gleitet die Säge jetzt hier wie durch Butter.
Dritte Exkursion. September 2020.
Der Wetterbericht. Die Lage, das Frontensystem eines Island-Tiefs, greift auf den Norden und die Mitte über. Im Süden bleibt Hochdruckeinfluss wetterbestimmend. Die Vorhersage, im Norden und Westen bewölkt, mit Regen bei 17 bis 21 Grad, im Osten und Süden 21 bis 24 Grad und sonnig.
Der aktuelle Dürremonitor des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung Leipzig zeigt eine fast flächendeckende Austrocknung des Bodens in tieferen Schichten. Die Dürre hält bereits die dritte Vegetationsperiode in Folge an.
Heute steht meine dritte und letzte Exkursion mit Tobias Scharnweber an. Aber bevor es losgeht, schaue ich noch einmal im Institut für Botanik und Landschaftsökologie in Greifswald vorbei. Ich will nämlich wissen, was aus unseren Proben von den ersten beiden Exkursionen geworden ist.
Das Institut hat eine eigene Werkstatt mit verschiedenen Schleifgeräten und Präzisionssägen. Tobias Scharnweber hält einen Bohrkern in der Hand, ein dünner Stab, 30 cm lang, und führt ihn langsam in eine der Maschinen ein.
Eine schöne, glatte Oberfläche, also mit diesem Zylinderschleifer kann man erstmal eine wirklich plane, ebene Oberfläche schaffen. Die braucht man auch, wenn man den Kern später scannt, ne, damit er wirklich auf dem Scannerglas gut aufliegt. Und diese Oberfläche, die polieren wir dann entweder mit der Hand oder mit einem Schwingschleifer nochmal nach. Genau, das ist die Eiche, die wir bei unserem ersten Besuch hier in Eldena bei Greifswald gebohrt haben. Und die habe ich jetzt aufgeleimt und geschliffen und poliert mit immer feinerem Sandpapier. Und jetzt sieht man wunderbar hier die Jahrringe. Man sieht, wie das bei Eichen so typisch ist, das ganz großvolumige Frühholz und danach dieses viel dichtere Spätholz. Das zusammen ist immer ein Jahrring. Und die habe ich gescannt, diesen Bohrkern, und dann an diesem Bild, was hier auf dem Computer zu sehen ist, die Jahrringe vermessen. Und sie ist älter, als wir damals vermutet hatten. Ich glaube, wir haben so um die 200 geschätzt und sie ist doch über 250. Also der erste Ring, der hier auftaucht, das ist das Jahr 1746.
Ein Koordinatensystem ist am Bildschirm zu sehen, darin eine Kurve mit vielen Ausschlägen nach oben und unten. Auf der X-Achse die Jahreszahlen, auf der Y-Achse die Breite der Jahrringe. Schon auf den ersten Blick sind klare Ausschläge nach unten zu erkennen. Die Trockenjahre. 1976 zum Beispiel. Oder eben 2019. In beiden Jahren ist der Baum kaum gewachsen. Man sieht aber auch einen Sprung nach oben ab dem Jahr 1915 und noch einmal in den 80er Jahren. Vermutlich wurden in dieser Zeit Nachbarbäume gefällt. Für den Baum, der stehen bleibt, bedeutet das mehr Licht, mehr Nährstoffe, mehr Wachstum. Um verlässliche Aussagen über das Klima zu treffen, muss Tobias Scharnweber solche singulären Ereignisse herausrechnen. Das ist enorm wichtig für die Klimaforschung. Weil es Wetterstationen flächendeckend erst seit etwa 150 Jahren gibt, braucht sie indirekte Klimadaten, sogenannte Proxys.
Um wirklich mal eine etwas längere Perspektive in die Vergangenheit zu bekommen, braucht man Proxys. Und die Jahrring-Daten sind davon eigentlich einer der besten, weil sie eben wirklich jährlich auflösen. Mit diesen Jahrring-Daten hat man dann eben die Möglichkeit, seinen Horizont um hunderte, tausende Jahre zu erweitern. Neben den Jahrringen gibt es noch Eisbohrkerne oder Sedimente aus Seen, also sogenannte wavierte Sedimente, die auch als Klimaproxy dienen können. Aber die Jahrringe sind eigentlich die, die mit dieser annuellen Auflösung ja, das am besten können.
Wir sind jetzt mittlerweile in Lauterbach auf Rügen auf eine kleine Fähre gestiegen und fahren in Richtung Insel Film. Tobias Scharnweber hat mir dort einen wunderschönen und auch ziemlich alten Laubwald versprochen, wo die Uni Greifswald seit Jahren Messdaten sammelt. Was ist denn so besonders an diesem Wald?
Der Wald ist für meine Begriffe einer der schönsten im Ostseeraum überhaupt, weil er diese lange Kontinuität hat. Er wurde bis auf ein Ereignis im 15. Jahrhundert, was dokumentiert ist, wahrscheinlich nie genutzt, nie beförstert, hat nie eine Axt gesehen und konnte sich ja, entwickeln, wie es einem Naturwald schon sehr nahe kommt. Es gab immer eine gewisse Besiedlung und ein einzelnes Gehöft auf der Insel und da sind sicherlich auch mal ein paar Kühe durch den Wald gelaufen, aber abgesehen davon hat man hier sozusagen den Referenzzustand eines Buchenmischwaldes, wie er in weiten Teilen Norddeutschlands oder Europas verbreitet wäre. Und das findet man in der Form eigentlich nirgends.
Film, das muss man vielleicht dazu sagen, liegt nur ein paar hundert Meter vor der Südostküste von Rügen. Touristen kommen trotzdem sehr wenige hierher, denn Film ist ein Naturschutzgebiet. Teile der Insel sind komplett gesperrt und für andere Teile, wenn man da eine geführte Tour machen möchte, muss man sich anmelden. Es ist also schon etwas Besonderes, dass wir hier heute durch den Wald stapfen können.
Ohne den Menschen wäre Deutschland zu 95% von Wald bedeckt. Doch seit vielen tausend Jahren werden Wälder gerodet, Moore trockengelegt, Ackerbau betrieben, Städte und Dörfer gebaut. Nahezu sämtliche Landstriche sind Kulturlandschaften, von Menschenhand geprägt. Dass ein Wald für mehrere hundert Jahre sich selbst überlassen wird, gibt es sehr selten. Umso wichtiger sind solche Wälder für die Forschung. Erst hier lässt sich richtig verstehen, wie Ökosysteme ohne ständige Eingriffe des Menschen funktionieren. Dass Film in den letzten 500 Jahren nahezu unberührt blieb, ist vielen Zufällen zu verdanken. Zum Beispiel überzeugte Anfang des 19. Jahrhunderts Fürst Malte von Putbus die französischen Besatzer unter Napoleon, den Wald entgegen anderslautender Pläne stehen zu lassen. Zu DDR-Zeiten wurde hier ein Urlaubsdomizil für den Ministerrat gebaut. Der Bevölkerung war ein Besuch der Insel untersagt.
Und jetzt tauchen wir ein. Toll, oder? Enorm viel Totholz liegt hier auch rum. Da ist ein Reh, das gerade wegläuft. Teilweise eben auch viel von stehendem Totholz, was immer Mangelware ist in Wäldern. Und das bilden vor allem Eichen. Ne? Hier ist eine. Die hat ein paar grüne Blätter, hat sie noch, aber eigentlich schon überhaupt gar keine Krone mehr.
So, schon nach wenigen Metern sind wir hier mitten im Wald. Es sind riesige Buchen, die sich zum Himmel strecken. Das Licht bricht sich seitlich in ihren Kronen. Das alles ist schon ziemlich beeindruckend.
Das sind unglaubliche Bäume. Ne? Da sind sicherlich 30, 40 Festmeter Holz in einem einzigen Baum gebunden. Gerade alte Bäume können vergleichsweise viel Holzzuwachs bilden bzw. viel Kohlenstoff aus der Luft ziehen, weil sie eben so eine effektive, ausgebreitete, große Krone haben. Es sind zwar keine sehr großen Jahrringe mehr, weil er so dick ist, aber über so einen ganzen stattlichen Zylinder gepackt ist das eine enorme Menge.
Wie groß ist der circa?
Die Höhe? Die höchsten, die wir hier gemessen haben, waren 36 Meter. Und das kann schon eine in die Richtung sein. Also über 30 Meter sind die Buchen hier. Man sieht so schön in diesem Wald diesen Kreislauf der Natur, ne, von Werden und Vergehen. Also man hat diese alten, mehr oder minder stark zersetzten Totholzstämme, die hier auf dem Boden liegen, wo die Pilze drauf wachsen. Und gerade an solchen Stellen keimen dann eben auch die Ahorne und Buchen, weil da feuchtere geschütztere Ecken sind. Und da wächst dann wieder die neue Generation. Und das ist nie größer flächig als ein, zwei Baumkronen.
Ja, wir sind ein bisschen schräg gegangen. Man verliert schnell die Orientierung. Ne? Jetzt sind wir hier in so einem kleinen Erlensumpf.
Der natürliche Zustand des Waldes auf Film hat eine weitere Besonderheit hervorgebracht. Über die Jahrhunderte hat sich durch abgestorbene Blätter und Stämme und unverdichtete Böden eine bis zu 80 cm dicke Humusschicht gebildet. Auf der höchsten Erhebung der Insel, 36 Meter über Normal Null, ist von Wissenschaftlern ein ca. 1 Meter tiefes Loch ausgehoben worden, in dem sich die Struktur des Bodens gut erkennen lässt. Ganz unten das Ausgangssubstrat, Sand, der in der Eiszeit hier hochgehoben wurde. Darüber Humus, fast schwarz, schwer, feucht. Was bedeutet das für andere Wälder?
Das macht auf jeden Fall überall Sinn, egal ob wir uns auf einer Insel befinden oder ganz woanders, genau diese Dinge auch zu berücksichtigen. Möglichst viel Totholz im Wald zu lassen, auch wenn es ein Wirtschaftswald ist, nicht noch die letzte Krone zu zerschreddern und ins Heizwerk zu fahren. Man beraubt dem Wald seiner Nährstoffe und nicht nur seiner Nährstoffe, sondern eben auch seines Humuses. Und Humus hat eben nicht nur, was die Ernährung betrifft, eine wichtige Rolle. Solche stark humosen Böden halten auch deutlich besser das Wasser in solchen Trockenjahren.
Am Ende unseres Inselbesuchs gehen wir nochmal den kleinen Rundweg an der Küste entlang. Ein Spätsommernachmittag, auf dem Wasser sind Segelboote. Und am Ufer geht der dichte Wald in niedrige Büsche über. Es gibt Wildpflaumen und Schlehen, viele kleine Eichen. Ja, und vielleicht steht dann in ein paar hundert Jahren hier ein ähnlich dichter Wald wie im Zentrum der Insel. Wir sind jetzt am Ende unserer Exkursion angekommen. Wir sitzen hier am Hafen von Lauterbach und blicken auf die Insel Film. Was ist denn so Ihr Resümee, Ihr Fazit aus diesen Exkursionen, die wir zusammen gemacht haben?
Also ganz plakativ, Wald muss dicht. Also dieses Waldinnenklima muss möglichst bewahrt werden. Das Mikroklima, die deutlich kühleren Temperaturen, die höhere Luftfeuchte in einem geschlossenen Wald muss man auch in Wirtschaftswäldern zukünftig versuchen herzustellen, um sie so besser bei solchen Hitze- und Trockenperioden abpuffern zu können. Zukünftig muss es einfach viel wichtiger sein, Wald zu erhalten und die System- oder Ökosystemdienstleistungen, die ein Wald erbringt, wie eben Kühlung, Grundwasserneubildung, Kohlenstofffestlegung, solche Sachen, die ein Wald einfach für uns macht, Sauerstoffbildung, die aber bisher nicht honoriert werden, dass so etwas zunehmend wichtiger wird und auch von der Gesellschaft auf die eine oder andere Weise honoriert wird und dass es nicht im ersten Maße bei Wald vor allem um Holzproduktion geht. Das wünsche ich mir.
Philipp Lämmerich über Klimawandel und Baumforschung in den Wäldern von Mecklenburg-Vorpommern. Es sprachen der Autor Bettina Kurt und Timo Weißschnur, Technik Christiane Neumann, Regie Clarisse Cossey, Redaktion Martin Hartwig.